ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Max Mutzke. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Man kann diesen Mann einfach in keine Schublade stecken. Er macht mal Popmusik, dann wieder Soul oder Swing oder Jazz. Max Mutzke braucht Musik wie die Luft zum Leben und wie alles begann, darüber erzählt er in unserem Podcast, den es auch in der ARD Audiothek gibt. Max Mutzke ist ein Ausnahmekünstler, ist gern und oft mit großen Orchestern unterwegs. Er ist aber auch sehr bodenständig, mag seinen Schwarzwald und natürlich seine 5 Kinder. Er liebt Hüte und was es mit seinen Strapsen auf sich hat, auch darüber erfährt man alles in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Im Oktober geht's auf Tour, auf große Deutschlandtour und die führt auch nach Sachsen.
Richtig.
Nach Leipzig und Dresden.
Ganz genau.
Wie gut kennst du inzwischen Sachsen?
Naja, also es ist schon so, dass ich mittlerweile ja auch Freunde habe, die ja auch gerade über die Musik in ganz Deutschland verteilt sind. Das sind Musikerinnen und Musiker und Künstlerinnen und Künstler. Und dadurch kommt man grundsätzlich eh auf Tour schon mal in ganz, ganz viele, also in alle Ecken Deutschlands, könnte man sagen, und darüber hinaus. Und deswegen gerade Leipzig und Dresden, das sind natürlich Städte, die, wo, wenn ich da hinkomme, mir immer extra Zeit nehmen, um ganz Touri-mäßig durch die Stadt zu gehen. Also tatsächlich durch die Stadt zu gehen, mir das anzuschauen und zu staunen, wie wunderschön es dort ist.
9. Oktober Dresden, 11. Oktober Leipzig. Es ist eine Tour mit der SWR Big Band. Wie groß ist die?
Also, die SWR Big Band wäre normalerweise 25 Leute. Wir haben die aber erweitert, weil wir haben Backing-Sänger dabei und ein Percussionist und der Percussion-Spieler Rani Krischer, Marokkaner, der seit über 20 Jahren mit Sting unterwegs ist und mit anderen großen Musikerinnen und Musikern weltweit. Auch meine Backings, zwei Typen, einer aus New York, einer aus Holland, mit dem wir zusammenarbeiten seit vielen Jahren. Und das ist ein so großes Brett, das ist wirklich unglaublich. Vor allem, wir sind ja nur die Spitze des Eisberges an Man- und Woman-Power, was es braucht, damit wir reisen können. Wir haben Busfahrer dabei, LKW-Fahrer, Techniker für die Bühne, für den Sound, für das Licht. Also wir sind, ich schätze mal, 40 Leute mindestens, die auf Tour sind. Und das ist schon eine große Travel-Party.
Was kann ich denn erwarten, wenn ich eine Karte habe oder eine Karte noch kaufe?
Das kann ich dir genau sagen. Etwas, was du ganz lange in deinem Herzen mitnehmen wirst und dich lange beeindrucken wird. Also man kann es und man muss es sagen, die SWR Big Band gehört zu einer der besten Big Bands der Welt. Die waren vierfach für den Grammy nominiert. Die haben vor 2 Jahren ihren ersten Grammy dann auch wirklich erhalten, haben letztes Jahr eine ganze Woche in New York gespielt, 2 Shows am Tag, jede ausverkauft und sind jetzt mit mir in Deutschland unterwegs. Und das ist unglaublich. Also die zu sehen, wie die spielen, das ist halt ein Spektakel, weil bei so vielen Menschen immer wieder einer ein Solo spielt und jeder Solist, der nach vorne tritt, du denkst jedes Mal, du bist irgendwie in der Carnegie Hall oder irgendwie in irgendeiner großen Konzerthalle in New York, weil es dich so abholt, weil das so ein krasses Niveau ist. Und gerade durch den Percussionisten, den wir dabei haben, der ein eigener Star ist, und die Sugar Daddies, also die Background-Sänger, ist das ein totales Event. Also es ist nicht so ein traditionelles Big Band-Konzert mit Frank Sinatra-Songs und einem Dirigenten und einer Pause, um Champagner zu trinken. Nein, es geht los und es hört nach 2 Stunden auf und man kriegt die ganze Zeit ein unglaubliches Brett ab. Und es ist auch physisch zu spüren. Also ich sag immer, das fühlt sich an, als würde so ein Containerschiff die Wand durchbrechen und am Nebelhorn ziehen, weil du hast wirklich das Gefühl, du spürst, wenn sie spielen. Und das hat nicht nur mit der Lautstärke zu tun. Also die können auch ganz klein und fein spielen und ergreifend, aber sie können halt auch Gas geben. Und das kann dann eben nur so eine Big Band. Und deswegen muss man sich das anschauen.
Was waren so die wichtigsten Vorbereitungen jetzt auf diese Tour? Wie aufwendig, zeitintensiv ist sowas, mit so einer Big Band auch so eine Tour vorzubereiten?
Also, dann fragst du, zum Glück bin ich nicht in der Situation, dass ich die Logistik steuern muss für irgendwie 40 Leute, LKW, Trucks hier, Busse, Fahrzeuge, Catering, Hotelzimmer und Zugreisen und all das, was damit verbunden ist. Und dann kommt ja noch die technische Seite dazu. Da gibt es ja überall Abteilungen, die dafür arbeiten. Ich bewundere die Menschen sehr, weil die sehr vorausschauend genau planen müssen. Der Big Band muss so geplant sein, dass zu jeder Zeit irgendwo jemand einspringen kann. Mhm. Nur mir darf es nicht passieren. Mich kann man zum Glück noch nicht ersetzen. Und deswegen reise ich auch getrennt von der Big Band, weil einfach damit die Ansteckungsgefahr in einem Bus oder so oder Zügen nicht so groß ist. Wir sind ja 2 Monate unterwegs für knapp 40 Shows. Und da muss man natürlich gesund bleiben. Also die Vorbereitung ist auch einfach, sich darauf einzustellen, dass man sich in der Zeit anders benehmen muss. Man muss viel schlafen, wenig reden am Tag. Man muss ja viele Konzerte spielen, Stimme soll halten, sich gesund ernähren, immer wieder bewegen und so weiter. Sich Ruhe gönnen zwischen all diesen riesen Blocks, die man da hat. Das ist alles, was man sich mental vorbereiten kann. Das große Glück musikalisch ist das, dass wir seit vielen Jahren zusammen spielen, dass sich ein unglaublich festes Konzert etabliert hat in uns, was alle kennen. Wir gehen da eigentlich top vorbereitet rein, wie eine gute Fußballmannschaft, die schon viele Jahre eng und gut miteinander spielt und alle auf Top-Level sind. Und dann gehen sie halt in die nächste Meisterschaft und bringen halt viel Erfahrung mit, was sie vielleicht weit bringt.
Man kann diesen Mann in keine Schublade stecken, mal Pop, mal Jazz, mal Swing. Die Tour heißt Soul viel mehr. Leider neigen wir ja hierzulande so irgendwie jeden in so eine Schublade reinzustecken.
Ja,
das klappt bei Max Mutzke einfach nicht. Und das ist, jetzt meine Frage, auch gut so, glaube ich.
Ich finde es fantastisch. Es ist tatsächlich, wie du sagst, auch so, wenn Menschen, die aus dem Ausland kommen und hier Musik machen, habe ich schon ein paar Mal gehört, dass sie sagen, das ist krass, wie hier immer alles so in Schubladen steckt. Also das muss wohl ein Phänomen sein, was in Deutschland ganz nochmal ausgeprägter ist als vielleicht woanders. Ich dachte, das ist einfach so eine menschliche Sache, aber es sei wohl in Deutschland nochmal mehr spürbar. Nee, das ist in die Schublade stecken, dann wüsste ich auch nicht, wohin. Man könnte sagen Black Music, aber dadurch, dass ich jetzt an meinem dritten Buch arbeite und moderieren darf und auch quasi da ganz viel mache, auf Lesereise gehe, mit Orchestern spiele, mit kleinen, ganz kleinen Besetzungen, teilweise nur mit einer kubanischen Pianistin, sowohl auf Jazz-Festivals, also in kleinen verrauchten Clubs, genauso wie in der Elbphilharmonie oder auf großen Festivals. Das ist halt einfach, ja, das kann man dann quasi schwer sagen, was man da eigentlich macht, außer dass es im besten Fall immer gut ist, was ich abgeben will und mit voller Leidenschaft und dass man in jedem Projekt, in dem man drinsteckt, auch alles gibt. Und natürlich ist es genauso gut vergleichbar mit der Kulinarik. Weißt du, wir nehmen uns einen Döner auf die Hand, wir gehen mal irgendwo einen Burger essen, wir lieben Pizza essen, wir gehen thailändisch oder chinesisch essen und das ist irgendwie alles so selbstverständlich und so sehe ich die Musik auch. Also ich möchte mich von allem bedienen dürfen, weil ich da Hunger drauf habe und würde ich nur eine Sache immer spielen müssen, also eine Sache immer essen müssen, dann würde mir das irgendwann wirklich zum Hals raushängen. Mhm. So kann man es vielleicht ganz gut erklären.
Max, du hast schon mit 6 Jahren Musik gemacht, deine Eltern waren immer offen für Begabung, für Freiheit, für Leben und Leben lassen. Du selbst hast 5 Kinder. Das,
richtig.
Das Vorgelebte deiner Eltern. Machst du das bei deinen eigenen Kindern auch so? Also gibst du denen auch diesen Raum?
Ja, ich möchte das unbedingt. Also den Raum, den meine Eltern mir gegeben haben, der hat schon dafür gesorgt, dass wir uns als Geschwister alle sehr unterschiedlich individuell entwickeln konnten. Das war bei mir so ein ganz extremer Fall, weil mein Papa ist Arzt, meine Mutter war Schauspielerin. Das war schon ein unglaublich toller, kunstinteressierter, aber auch sehr verrückter Haushalt. Wir sind eben 6 Kinder. Wir sind als einzige protestantische Familie in diesem Dorf im katholischen Pfarrhaus aufgewachsen, weil das mein Papa kaufen durfte, weil das Dorf gesagt hat, wir brauchen unbedingt einen Arzt im Dorf. Da passieren immer Dinge und ist alles so schlecht erreichbar. Und deswegen durfte mein Papa dieses Haus damals kaufen. Und dieses Pfarrhaus war unsere Villa Kunterbunt. Und da hatten wir grundsätzlich viele Freiheiten. Wir hatten einen riesigen Proberaum. Wir hatten eine große Garage, wo Fahrräder und Mofas drin standen. Und irgendwo lag ein abgemeldetes Auto hinter der Garage, mit dem wir dann über die Felder geheizt sind. Für mich war eigentlich der beste Beweis dieses Urvertrauens, das meine Eltern in uns hatten. Und dadurch tragen wir es auch in uns, war, dass ich mit 16 erstmal nach der Hauptschule die Schule beenden durfte und 2 Jahre hauptberuflich Musik machen konnte, weil meine Eltern gesehen haben, es macht keinen Sinn, das kleine Maxle auf die Schule zu schicken, der hat da keinen Bock mehr drauf. Der soll irgendwas machen, was ihm Spaß macht, nur dann wird's was. Und dann habe ich Musik 2 Jahre gemacht, habe damals Schlagzeug studiert an der Jazz- und Rockschule in Freiburg und nochmal 1 Jahr privat. Und dann habe ich gemerkt, ich bin Schlagzeuger und Hauptschüler und habe jetzt schon keinen Bock mehr auf Musik, weil es so ein hartes Business ist. Und bin dann zurück auf die Schule, habe dann die mittlere Reife und das Abitur nachgeholt. Und dann kam die Musik von ganz alleine. Eigentlich zu dem Moment, wo ich dachte, Musik werde ich nie wieder beruflich machen, weil das viel härter ist, als man sich das vorstellen kann. Und dann war das Schicksal so gnädig und hat mich dann in einer großen Welle vor sich hergetragen. Und da auf dieser Welle darf ich immer noch surfen.
Wie ist das mit deinen Kindern und der Musik?
Die sind totale Konsumenten und lieben Musik über alles. Und es ist so, dass die alle auch mal ein Instrument gespielt haben. Es sollte immer total freiwillig sein, weil das weiß ich, dass das keinen Spaß macht, wenn man zum Klavier, Gitarren, Cello-Unterricht geprügelt wird. Also im bildlichen Sinne, ne, dass man da so gezwungen wird, dahin und jeden Tag eine Stunde lernen und so. Natürlich könnte man sagen, das gehört dazu, das gehört auch dazu, das probiert man auch ein Jahr, mal zwei. Aber irgendwann merkt man, gerade wenn die Kinder auf der Schule sind, und ich habe jetzt das Thema, dass wir, dass alle Kinder auf dem Gymnasium sind, die in der Schule sind, und da ist dann irgendwann der Leistungsdruck so groß, dass das dann zurückfällt. Und da merkt man dann auch sofort, wenn du trotz des Leistungsdrucks am Instrument festhältst und sagst, es ist mir ganz egal, was die Schule verlangt, ich will trotzdem jeden Tag eine Stunde mein Instrument spielen, weil ich liebe es, ich will Lieder schreiben, ich will eine Band gründen, dann ist man Musiker. Das ist diese Überlebens- und Leidensfähigkeit, die Künstlerinnen und Künstler grundsätzlich brauchen, und auch eine Leidenschaft, die muss ein totales Feuer sein. Und wenn ich meine Kinder zwingen muss und es eigentlich nie Spaß macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie später das als Beruf machen, sehr gering, weil ja schon die Schule ausgereicht hat, um diese Leidenschaft irgendwie gar nicht erst entstehen zu lassen. Und bei mir war diese Leidenschaft halt als Kind immer, seit ich denken kann, da. Ich saß jeden Tag am Schlagzeug, ich habe ganz früh eine Band gegründet, ich hatte ganz früh meine ersten Konzerte und so weiter. Und ja, also das ist eine ganz große Voraussetzung, diese Leidenschaft.
Max Mutzke, Musiker, Sänger, eigentlich Maximilian Nepomuk Mutzke. Schön.
Ja, ich finde es auch. Also das ist ein Name.
Hättest auch Nepomuk dich als Künstler nennen können.
Ja, das ist, ich habe auch schon gedacht, wenn ich so ein alter Ego mache, dann nenne ich das eben Nepomuk, weil ich so dachte, also Nepomuk ist ein Name, mit dem man als Kind erstmal zurechtkommen muss. Und immer wenn ich den, wenn der Lehrer gefragt hat in der Grundschule, na, wie heißt du oder wie heißt du, ich habe noch einen zweiten Namen, und der Name rauskam, dann gab es immer ein Gelächter in der Klasse. Und ich fand das natürlich nicht cool.
Nee.
Und habe das nicht verstanden und fand den Namen dementsprechend als Kind erstmal, dachte ich, blöder Name, und habe den auch nicht unbedingt erwähnt. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass ich Nepomuk phonetisch so wunderschön finde, dass ich den auch mir vorstellen kann, dass man dem jemandem als Vornamen gibt, weil ich den sehr, sehr mag.
Du bist 44, kannst auf über 20 Jahre Karriere schon zurückschauen, wurdest mit oder auch durch Stefan Raab bekannt. 2004 war das. Was sagst du heute? Hat er deinen musikalischen Weg geebnet oder hat er geholfen?
Also geebnet würde ich nicht sagen, nee, weil das hat viel, viel früher angefangen. Ja. Das hat in meiner Kindheit angefangen, wie ich erzählt hatte, und mit der Förderung meiner Eltern und diesem Selbstverständnis, dass man auch einfach Musikunterricht bezahlt bekommt. Es war ja nicht nur Musikunterricht, ich habe ja mit 11 meine Band gegründet, und mein Vater hat dafür gesorgt, dass wir einen erwachsenen Bandleader hatten, der als wie so ein Lehrer diese Band leitet, ne? Und das ist ja ganz wichtig. Das war der Grundstein, auch diese vielen Live-Konzerte, die wir gesehen haben mit meinem Papa. Der war ein leidenschaftlicher Konzertgänger, und ist ja selber, neben dem er Arzt ist, ist er Schlagzeuger und hat immer noch seine Band, der ist jetzt 81, die Spätzünder. Die gibt es immer noch, die spielen immer noch live, und mit dem bin ich auch aufgewachsen. Das heißt, dieses Fundament und all das Verständnis für Musik und die Leidenschaft, die kommt natürlich aus der Familie. Aber Stefan Raab hat mal gesagt, er glaubt, wäre ich nicht bei ihm aufgetreten, wäre ich kurze Zeit später oder irgendwann anders ans Tageslicht der Öffentlichkeit gerückt und wäre da durchgebrochen. Und ich glaube das aber nicht, weil ich mittlerweile einfach viele Karrieren kenne, und da auch ein gutes Beispiel für alle Zuhörenden. Es ist schon so, wenn man an seine eigene Beziehung denkt, im besten Fall, wenn man in einer Beziehung steckt oder an seinen Beruf denkt oder an Dinge, die einem Leben begleiten, dann ist meistens der Ursprung, dass es dahin geführt hat, zu einer Partnerschaft zum Beispiel, ein totaler Zufall. Es brauchte den Glücksmoment. Also die Liebe von beiden Seiten ist Grundvoraussetzung. Man muss sich lieben, vertrauen und mögen. Aber dass man sich überhaupt begegnet, ist ja bei all den allermeisten Beziehungen ein totaler Zufall. Und so ist es im, glaube ich, auch bei Karrieren. Also es ist das Talent die absolute Voraussetzung, aber es braucht diesen Glücksmoment, wo man etwas jemandem zu einer Zeit, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort begegnet, dass sich dieser Karrierefunke entzünden kann. Und ob dieses Entzünden dann ein großes Feuer gibt, ein Feuerwerk oder eine kleine lodernde Flamme, das hat man dann, das weiß man dann nicht, aber es braucht schon so eine Initialzündung. Und ich glaube, das war der Auftritt bei Stefan Raab für mich.
Wie würdest du heute deine Beziehung zu ihm beschreiben?
Sehr freundschaftlich. Also wir haben mal auch ein halbes Jahr hören wir gar nichts voneinander. Aber wenn, dann ist es sehr so, wie es immer war, nämlich von Anfang an sehr vertraut, sehr eng. Also ich war einer der wenigen Menschen, die ja wirklich bei Stefan da ein- und ausgegangen ist, ne, übernachtet haben, der die Familie kennt, die Strukturen kennt und so weiter. Aber jetzt gerade vor kurzem haben wir wieder viel miteinander zu tun gehabt, weil Bully seinen neuen Film Kanu des Manitou rausgebracht hat. Und da gibt es einen ganz wichtigen Song drin und den durfte ich singen. Und da sieht man diesen fantastischen Schauspieler, den man aus Discounter kennt, Merlin Sandmeier, der dann lippensynchron meinen Song singt. Und zum Abspann im Kinofilm läuft dann das ganze Video, also man hört mich singen, man sieht ihn aber performen und es ist ein sehr lustiges Video, kann man auf YouTube angucken. Daher habe ich den Stefan vor kurzem auch gerade wieder oft getroffen und da gibt es ja so eine Show auf RTL von Stefan und Bully und da bin ich aufgetreten mit dem ganzen Cast. Also da gibt es schon noch die Beziehung.
Über Stefan Raab haben wir gerade gesprochen. Natürlich ist er nach wie vor eng auch mit dem Eurovision Song Contest verbandelt. Du hast 2004 teilgenommen, warst Achter in Istanbul. Wie schaust du heute auf diesen großen europäischen Wettbewerb?
Also ich hatte vor meiner eigenen Teilnahme noch nicht mal von dem Grand Prix gehört, das muss ich sagen. Und dann sind wir selber hingefahren und dann hatte ich ihn eigentlich kaum mitbekommen, weil man als Protagonist ja eigentlich eingespannt ist in eine Welt, die hinter den Kulissen stattfindet und wo man wenig von den Emotionen mitbekommt, weil man ja mit seinen eigenen so beschäftigt ist. Und dann war ich aber 19 Jahre nach meinem Grand Prix, das muss 23 gewesen sein, in Liverpool eingeladen zum Grand Prix, also zu so einer Show mit Barbara Schöneberger, die vor und nach dem Grand Prix stattfand. Dadurch war ich 3 Tage in dieser Stadt, in der der Grand Prix stattgefunden hat und habe da erst gecheckt, was für eine krasse Veranstaltung das ist, wie groß sie ist, wie aufwendig sie ist, wie viele Menschen das beschäftigt, wie viele Menschen das emotional wirklich mit reinzieht. Aber das Schönste war ganz, also das ist so ein bisschen vergleichbar mit Fußball, aber es gibt dann einen ganz großen Unterschied. Es gibt überhaupt keine Rivalität in, sagen wir mal so, die offen in irgendwelchen Kämpfen ausgetragen wird, sondern es ist alles da an Menschen, das man sich vorstellen kann, in allen Formen und Farben und Altersgruppen vertreten mit allen Kostümen und Flaggen und alle liegen sich dann trotzdem irgendwie im Arm und tanzen und lachen und singen. Und das fand ich so bedeutend in einer Welt, die um uns rum gerade zerfällt, dass ich gedacht habe, der Grand Prix hat eine ganz spezielle Wirkung im Publikum, nämlich die der Toleranz, leben und leben lassen, einfach nur. Es geht um die Sache, es geht um Musik und deswegen war das der Grund, nach 20 Jahren fand ich es irgendwie ganz lustig, nochmal beim Vorentscheid mitzumachen. Das war letztes Jahr, war ja mein 20-jähriges Jubiläum und dann habe ich es mit Forever Strong, mit einem Song auch nochmal probiert, bin dann im Vorentscheid Zweiter geworden und habe es Isaac aber sehr gegönnt und war dann, hatte ich nochmal damit zu tun und dieses Jahr war ich ja in der Jury in der großen Show bei Stefan Raab in der ersten Show, um da quasi auch so ein paar Abschätzungen abzugeben. Also ich habe so ein bisschen damit zu tun, aber es geht mir vor allem um diese Message, die der Grand Prix versprüht. Und da könnten sich viele Regierungen, viele Gesellschaften, viele Ereignisse weltweit eine Scheibe abschneiden.
Wir erleben dich kaum ohne Hut. Wie viele sind es denn inzwischen, Hüte?
Also ich habe wirklich eine so tolle Frau an meiner Seite, was die Hüte betrifft, die Elisabeth Spatz aus Passau, eine fantastische Hutdesignerin, die eigentlich, so viel ich weiß, Autodidaktin ist, aber mittlerweile ganz krasse Hüte designt, die man auch weltweit bestaunen darf. Und die ist, das liebe ich, ein großer Max-Mutzke-Fan und wir haben uns irgendwann, ich war ja mal Hutträger des Jahres vor wenigen Jahren.
Ja, 2022.
Ganz genau. Und dann hat die Elisabeth sich gemeldet und hat gesagt, ey, ich bin, und das ist so süß, weil sie so bayerisch spricht, ich bin so ein Max-Fan, ich hätte gerne den Max mal bei mir, dann würde ich dem ein paar Hüte machen, da konnte er sich ja was aussuchen und es wäre wunderschön, wenn er mal vorbeikommen könnte. Und dann habe ich mit der SWR Big Band tatsächlich in Passau gespielt, wenige Wochen später und bin extra ein paar Stunden früher von zu Hause los. Und seitdem haben Elisabeth und ich eher so ein fast schon familiäres, freundschaftliches, sehr nahes Verhältnis. Mhm. Und da gibt es jetzt mittlerweile schon ein paar Spatzhüte, die mir ganz wichtig sind. Auch in verschiedenen Farben, das ist ja auch so. Wir sprechen dann darüber, was noch toll sein könnte. Zum Beispiel trage ich sehr gerne und oft, das sieht man auch bei meinen Live-Konzerten, einen Hut, der eine ausladend große Krempe hat und die ganz gerade ist, fast wie so eine Schallplatte, die so keinen Rand hat. Und das ist ein Design, was ich in New York gesehen habe. Und dann habe ich gesagt, dass mir so ein Hut wahnsinnig gut gefallen würde. Und dann spricht man eben darüber, wie man das macht. Und Elisabeth war zum Beispiel eine Frau, die gesagt hat, Max, ich sehe dich immer mit dem Hut, aber die Hüte, die du anhast, die stehen dir eigentlich nicht so richtig. Da muss das Kopfteil muss anders. Du hast ein langes Gesicht und da muss das Kopfteil muss ein bisschen gerade nach oben. Und es war irgendwie ganz süß und dann hatte sie ganz klare Vorstellung und es war genau, wie sie gesagt hat. Und daran sieht man eben Menschen mit so einer Leidenschaft für ihr Handwerk. Ich habe den ersten Hut von ihr angezogen und dachte, krass, so gut sah es wirklich noch nie aus.
Mhm. Max, Hut, weil die Haare weniger werden, oder?
Also jetzt, wenn du mich siehst, ich habe ja keinen Hut an, das liegt am Kopfhörer und du wirst mich auch privat ganz selten mit einem Hut sehen.
Okay.
Was ich aber trage ist, und zwar, weil meine Hautärztin ganz klar darauf hingewiesen hat, ich sagte, Leute, die wenig Haare haben, haben so eine Sonneneinstrahlung auf Kopf, tu dir den Gefallen, schütze dich vor Hautkrebs, sollte man grundsätzlich machen.
Kappe auf.
Und zieh eine Cappy auf, zieh einen Strohhut an, irgendwas, was dich schützt. Aber wenn es bewölkt ist, wenn es nicht kalt ist, wenn ich kalt ist, ziehe ich eine Mütze an, aber dann nur, weil meine Ohren frieren. Aber sonst, wenn es bewölkt ist oder so, dann siehst du mich eigentlich nie mit Kopfdeckung.
Okay. Bei unserem letzten Sonntagsbrunch-Plausch hast du von deinen, in Anführungsstrichen, Strapsen erzählt. Wir haben uns kaputt gelacht. Bei jeder Best-of-Sendung oder Jubiläumssendung wurde dieser Ton mit den Strapsen immer wieder gern herausgeholt.
Oh, den will ich auch mal hören.
Für alle, die das verpasst haben, gibt es sowas noch bei dir?
Also das hatte
oder damals, erklär einfach nochmal.
Ja, das erkläre ich gerne. Es hatte nicht, also die Strapsen habe ich nicht angezogen, um später irgendeiner einzelnen Person vor ihr mir eine Hose auszuziehen und dann zu sagen, schau mal, Baby. Darum ging es nie, sondern es war wirklich so, dass ich hatte einen, also Hosenträger an, ne, und hatte so, ich war ja immer sehr klassisch angezogen. Das kann man auf dem Album Experience, dieses große Orchesteralbum zum Beispiel, kann man das sehen. Da sieht man mich in so einem tierisch schicken Anzug, maßgeschneidert und total toll und mit Hosenträgern. Und dazu, weil das besser aussah, wenn du Hosenträger trägst, musst du natürlich auch das Hemd in die Hose stecken. Mhm. Ist ja klar. Jetzt habe ich das Problem gehabt, weil ich auf der Bühne sehr aktiv bin. Also das liegt an meinem ADHS wahrscheinlich und an meiner Energie, die ich grundsätzlich auf der Bühne habe, ist dieses Hemd immer aus der Hose gerutscht. Mhm. Und ich musste das während jedem Song in die Hose stopfen und dann habe ich gesagt, ey, das kann doch nicht sein, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass dieses Hemd in der Hose bleibt. Und es gibt es tatsächlich, es gibt so eine Art Strapsen, das ist tatsächlich so, es ist wie Hosenträger, die verbindet man, also man klippt das Hemd unten an, führt es kreuzweise an jedem Bein sozusagen, also runter und macht es unten an den Socken wieder fest. Und so zieht man die Socken hoch und das Hemd nach unten. Und es ist total abgefahren, weil das muss man ja auch, also das hat halt so krass zu meiner alltäglichen Bühnenroutine gehört. Hut anziehen, Anzug anziehen, aber ja nicht die Hosenstrapsen vergessen, weil sonst konntest du dich komplett wieder ausziehen, musstest die Dinger wieder einhängen, dann die Hose wieder an und die Band, die mich halt beim Umziehen beobachtet hat, die haben sich halt täglich kaputt gelacht, wie dumm das aussieht, wenn man die Hose auszieht. Aber es war die einzige Möglichkeit, dass ich auf der Bühne mein Hemd in der Hose halten konnte.
Hast du also nach wie vor. Wenn du so kurz vor einem Auftritt bist, wie groß ist das so, deine Anspannung?
Quasi den Tag über gar nicht. Das lässt mich tagsüber total kalt. Ich freue mich dann auf die Show oder manchmal ist man auch müde. Und dann ist ja auch das Konzert geben, wenn man es noch nicht auf der Bühne steht, hat es ja auch einen Arbeitscharakter. Also man geht halt zur Arbeit. Das kann auch mal ein bisschen so, ich muss jetzt los und so. Mhm. Dann macht man einen Soundcheck, dann hat man zu tun mit der Band, dann bespricht man ein paar Sachen, dann ist meistens, muss man noch was essen, das muss auch früh genug vor der Show sein, sonst kann ich keinen Ton singen, wenn ich mir irgendwie was davor in den Bauch gestopft habe. Deswegen muss das auch quasi mit Abstand sein. Und dann kommt diese Ruhe vor der Show, in der man sich fertig macht, vielleicht auch nochmal kurz die Augen zumacht. Aber dann, wenn man sich anzieht oder wenn man angezogen ist und die Band wirklich mit ihren 30, 40 Leuten da hinter der Kulisse stehen, dann alle sich nochmal so abklatschen und du siehst diese erfahrenen Typen in ihren schwarzen Anzügen mit ihren glänzend goldenen Instrumenten dann die Bühne betreten und dann legen die erstmal los, ohne mich machen die einen Song, dann steht man da hinten und spürt so diese Anspannung. Dann ist es wie, ja, das ist eigentlich wie bei jedem Wettkampf auch. Also man ist richtig so, man holt nochmal Luft und das ist fast sich so ein Aufpumpen eigentlich, weil das sich auch immer so ein bisschen anfühlt wie ein echter Kampf. Im ganz positiven Sinne, aber es ist so eine Mischung zwischen Nahkampf und taktischem Agieren auf der Bühne, weil man ja auch 2 Stunden haushalten muss mit seiner Energie. Man darf aber natürlich nicht mit wenig Energie die Bühne betreten. Da muss schon unglaublich was passieren. Also es ist halt, der erste Eindruck ist ganz wichtig und man kommt auf die Bühne und die Leute müssen sagen, boah, okay, fuck, hier geht's heute zur Sache, ich spür's jetzt schon. Und das ist halt so ein Ding, ne? Das spürt man dann schon, bevor man die Bühne betritt, vor allem auch die Verantwortung. Ich stehe auf den Plakaten, natürlich auch die SWR Big Band, aber es ist mein Name, der da steht. Die Leute kommen wegen mir und dann, also bei allen anderen Konzerten halt auch, weil mein Name da steht. Und dann hat man die Verantwortung, dass es auch so gut ist, dass die nachher nicht zum Veranstalter sagen, ja, also die 50 Euro hätte ich gerne wieder zurück oder so.
Ich kann mir vorstellen, wenn die Show vorbei ist, ist da noch eine Menge Adrenalin in dir drin. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man sofort schlafen gehen könnte.
Ja, du, also ich war eigentlich immer der, der nach einer Show ganz gerne relativ bald ins Hotel gegangen ist, um sich hinzulegen. Ich dusche immer noch mal kurz vorm ins Bett gehen, weil man hat ja auch wirklich geschwitzt, man ist klatschnass und so weiter. Und mittlerweile mag ich es aber auch sehr, wenn man mit ein paar Jungs der Band oder mit der Crew oder mit Freunden oder so sich noch trifft nach der Show, einfach Backstage und dann trinkt man noch was zusammen oder man trifft sich wirklich ein paar Leute, die noch irgendwie wach geblieben sind, an der Hotelbar, setzt sich nochmal hin, nimmt nochmal was zu sich. Das ist auch ein ganz schönes Ritual, nochmal drüber zu sprechen, was man so erlebt hat und auf was man sich morgen freut. Ich mache es unterschiedlich und manchmal ist so, wie du sagst, man kann dann gar nicht einschlafen. Manchmal ist aber auch so, dass ich sage, boah, ich muss sofort ins Bett, ich bin so müde. Das ist halt meistens dann, wenn du eine große Tour spielst, wo eben viel Energie über viele Tage, vielleicht sogar Wochen aus dir rausgesaugt wird.
Wie sieht so ein Sonntag bei euch im Schwarzwald so mit der Familie aus? Mal angenommen, alle sind zu Hause. Du vor allem.
Ja, das ist richtig. Aber weißt du, das ist ja auch eine schöne Sache für mich zu erzählen, dass ich, egal wo ich am Samstagnacht spiele, wenn es auch teilweise wirklich 5, 6, 7, 800 Kilometer entfernt ist, ich fahre oft die Samstag nach der Show mit dem Auto nach Hause, um am nächsten Morgen mit der Familie zusammen sein zu können, weil man sonntags selten Konzerte spielt. Und es ist eigentlich auch ein freier Tag für mich und den versuche ich eigentlich zu Hause zu verbringen. Aber grundsätzlich ist das Wochenende, wenn ich nicht spiele, sehr heilig. Und wenn dann die Kinder in die Situation kommen, dass sie schon irgendwie so Ferienjobs machen oder neben der Schule ein bisschen Geld verdienen wollen, dann ist es immer voll schrecklich für mich, wenn ich da mal frei habe und dann weiß ich, dass da ein paar schon irgendwie arbeiten an der Tankstelle oder in einem Restaurant bedienen oder so und ich weiß, ich habe sie nicht bei mir. Also das ist schon mir eine wichtige Zeit. Also wenn ich frei habe, möchte ich eigentlich gerne mit der Familie zusammen sein.
Und so sonntags dann erstmal ganz gemütlich gemeinsam frühstücken?
Unbedingt. Wir haben eine ganz tolle Bäckerei bei uns in dem kleinen Örtchen, in dem ich lebe, im Schwarzwald. Und da hole ich dann frisches Brot und dann Käse und so hat man dann im besten Fall zu Hause oder ich gehe dann nochmal was holen. Und dann, oder habe am Tag davor dann für alles gesorgt und dann liebe ich es auch wirklich, Eier zu machen. Ob das dann, sprechen wir, wie wollen wir sie machen? Wollen wir sie nur kochen oder wollen wir Spiegelei und Omelette machen oder wollen wir das und das machen? Und dann machen wir richtig schöne Sachen und genießen das und bleiben dann lange sitzen und reden. Das ist schon schön.
Als wir uns zum letzten Mal unterhielten, hast du erzählt, dass du Gleitschirm fliegst. Machst du das immer noch?
Nein, leider nicht. Aber das liegt so ein bisschen daran, dass ich habe als kleines Kind schon angefangen, Mofa und Motorrad zu fahren, viel früher, als man es hätte dürfen und habe das immer noch beibehalten. Ich habe so eine Geländemaschine, so einen Tourer, mit dem ich dann in die Alpen gehe, in die Dolomiten und so ins Elsass fahre. Wir wohnen ja in so einem quasi Gebiet, wo Motorradfahren wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön ist, weil man im Schwarzwald natürlich auch super fahren kann. Und das ist ja schon ein sehr gefährliches Hobby und ein wirklich leider sehr oft sehr tödliches Hobby. Das merken wir im Schwarzwald immer wieder. Das ist schon so ein Kompromiss, dass ich mit meinen Kindern und so eine Abmachung, ich habe gesagt, das kann ich nicht aufhören. Ich fahre vorsichtig, ich verspreche es euch, aber das ist einfach eine Leidenschaft. Und das Gleitschirmfliegen, wir hatten leider in der Familie Unfälle auch, einen ganz schweren Unfall mit einem Gleitschirm und das hat uns immer wieder oder mir vor Augen geführt, dass das ein weiteres Hobby wäre, was unter Umständen sehr verletzungsträchtig, wenn nicht sogar tödlich sein kann. Und dann habe ich dann ich habe es freiwillig auch gesagt, ich mache es nicht, aber ich hätte auch echt Ärger bekommen, wenn ich dann nochmal so ein Hobby hätte, wo man immer hofft, dass alles gut geht.
Es gibt eine Schnellantwortrunde. Ein Tag fängt gut an mit
meiner Familie und einem und nicht zu viel Stress am Morgen.
An anderen Menschen mag ich,
wenn sie respektvoll sind und wenn sie vor allem lustig sind. Ich mag lustige Menschen und dann darf es auch derbe unter der Gürtellinie sein.
Mein Blutdruck steigt bei.
Oh, da gibt es ganz vieles und sagen wir mal so, momentan steigt er, weil ich so ungläubig drauf blicke, was gerade weltweit passiert, natürlich. Und ich rede auch davon, dass man mittlerweile das Gefühl hat, dass Anstand war früher eine Tugend. Also man hat zumindest so gemacht, als wäre man anständig. Das war irgendwie so ein gesellschaftliches Commitment. Man hat jemandem die Tür aufgehalten, Danke, bitte gesagt und so weiter. Mhm. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Menschen Anstand als etwas Schlechtes sehen, als du bist dann jemand, der quasi nicht selber denkt und der nicht, also weißt du, was ich sage? Mhm. Es gibt so viele Menschen in politischen, verantwortlichen, großen Positionen, wo ich dachte, da ist der Anstand so komplett weg und die finden Anstand auch nicht gut. Also ich gucke da ganz klar nach Amerika rüber, wenn ich so Trump und Elon Musk sehe und diese ganzen Leute, die so böse unanständig sind und das auch noch so hochhalten, als wäre das eigentlich das Wahre, wie man mit Menschen umzugehen hat. Und das treibt mich echt in den Wahnsinn eigentlich, dass das jetzt so ein Beispiel wird und für viele auch eine Blaupause ist mittlerweile.
So unberechenbar auch, ne?
Ja, so unberechenbar und gleichzeitig berechenbar narzisstisch auf sich bezogen, genau, auf die eigenen Vorteile, die seiner Familie und sich selbst. Und das ist etwas, was mich ganz irrsinnig macht, vor allem, weil ich glaube, dass wir alle universelle Werte in dem Herzen tragen, im Kopf tragen, als menschliches Wesen in uns tragen, die unverrückbar sind und die jeder versteht. Ein Putin ganz genauso wie ein Trump, aber sie handeln nicht danach, weil sie ganz anders getrieben und motiviert sind. Das macht mich verrückt, weil man mittlerweile an anderen Politikern auf der ganzen Welt sieht, dass sie sich daran ein Beispiel nehmen und dass sie anfangen, die Unwahrheit zu sagen, offensichtlich, dass sie Dinge, die sie gesagt haben, sagen, sie hätten sie nie gesagt, dann kannst du denen ein Tape vorspielen, schau mal, hier hast du es gesagt, sagst du, nee, habe ich aber nicht, und dieses offensichtliche Lügen und sich dafür nicht mehr schämen, also keinen Anstand mehr zu haben, macht mich schon irgendwie baff.
Ein guter Freund bedeutet für mich,
dass man sich nicht immer anrufen muss, dass man auch teilweise mal ein paar Wochen gar nichts voneinander hört und beim nächsten Telefonat ganz genau so vertraut ist, wie man es immer ist, dass man dem anderen auch nachsieht, wenn er viel zu tun hat und sich nicht melden kann zum Beispiel, das finde ich wichtig, aber auch jemand, wenn man dem was erzählt, der eine klare Meinung hat. Also ich brauche niemanden, wenn ich dem was erzähle, dass er mir nur beipflichtet in schwierigen Situationen und sagt, ja, Max, das ist ja alles, ja, verstehe dich, sondern ich möchte jemanden, der mir sagt, nee, das verstehe ich überhaupt nicht, Max, so kannst du es nicht machen, da verstehe ich dein Gegenüber besser als dich, reiß dich am Riemen oder so. Das ist für mich ein guter Freund.
Geld gebe ich gern aus für?
Um Menschen einzuladen.
Ein Tag war gut, wenn?
Ein Tag ist immer gut bei mir. Das ist immer gut, weil ich gesund ins Bett gehe, weil ich satt ins Bett gehe, weil ich gesunde Kinder habe, weil ich natürlich auch schon heftige Schicksalsschläge in meinem Leben wegstecken musste. Aber überwiegend gehe ich abends ins Bett und bin einfach nur demütig und dankbar dafür, dass ich wieder einen Tag erlebt habe und überlebt habe. Das ist ja auch so ein Ding. Wir sind wahnsinnig viel unterwegs. 70.000 Kilometer auf der Autobahn sicher dieses Jahr. Da kann so viel passieren. Und dann habe ich ja so viele Menschen, die mir so wichtig sind, wichtiger als ich selbst. Selbst, dass die auch immer abends gesund ins Bett gehen. Das ist dann immer ein guter Tag.
Max, der Schwarzwald ist dein Zuhause, war es immer. Was liebst du so an deinem Schwarzwald? Was ist es?
Alles. Also ich mag es, wie das Wasser aus der Leitung schmeckt. Ich mag die Luft. Ich mag, dass man überall einen Parkplatz findet, dass es keine Fußgängerampeln gibt, dass man mehr Natur hat als, also wesentlich mehr unberührte Flächen, wenn man das mal so sagen darf, als modellierte Flächen. Man hat ein, was ich auch sehr schön finde, es gibt viel Tradition, das gibt es überall, aber ich kenne natürlich die Schwarzwälder Tradition, die spüre ich überall. Ich mag das Bodenständige der Leute. Ich mag den Schwarzwald, der sehr vielfältig ist. Also du kannst im Rhein baden, der fließt ja noch dieses natürliche Flussbett mit Trinkwasserqualität. Also das ist einfach nicht mit Köln vergleichbar zum Beispiel. Und du kannst aber gleichzeitig Skifahren gehen auf dem Feldberg. Du kannst wahnsinnig schön wandern. Du kannst eben Gleitschirmfliegen, Motorrad fahren, Mountainbike fahren, klettern gehen. All das. Du kannst sehr gut essen. Also es gibt sehr vieles, was ich am Schwarzwald mag. Gibt aber durchaus Dinge, die ich auch kritisch sehe. Also ich sage jetzt nicht, dass ich nur eine 10 von 10 gebe, sondern gibt ein paar Dinge auch wirklich Sachen, die ich nicht gut finde.
Mhm. Zum Beispiel?
Zum Beispiel der Effekt im Ländlichen oft, dass sehr viel nicht so eine Weitsicht da ist. Also ich sage jetzt mal gerade politisch, das macht mir echt zu schaffen, weil ich immer denke, Leute, uns geht's hier allen gut. Die allermeisten von uns haben ihren Job hier. Es gibt kaum Arbeitslosigkeit. Wir haben, ganz viele von uns haben ein Eigenheim und dann, wir haben einfach so vieles, wovon viele Menschen weltweit träumen. Und dann wird aber so abgehatet über unser Land und so. Das finde ich ganz schlimm. Ich finde, dass wir in manchen Bereichen eine Servicewüste haben. Also ich finde, dass fremde Menschen manchmal sehr seltsam behandelt werden. Das gefällt mir auch nicht. Also da kann man sich in Großstädten wirklich vieles abschneiden, wo die Menschen halt vielen Menschen begegnen und wissen, wie man miteinander umgeht. Das ist dann manchmal, das fehlt mir manchmal an manchen Ecken. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die kann man konservativ dann manchmal nennen, aber manchmal sind sie einfach super rückschrittig und verstaubt und wenig nach vorn gewandt. Aber diese offenen Leute und diese in die Zukunft gerichteten und aufgeschlossenen Menschen gibt es auch zuhauf. Es darf jetzt nicht so rüberkommen, als wären die Menschen im Schwarzwald grundsätzlich so, aber man spürt dann in so tiefländlichen Regionen doch manchmal was, wo ich dann erschrecke und was ich nicht gut finde einfach.
Mhm. Wir haben gerade den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Wie guckst du auf die Einheit? Haben wir die geschafft?
Naja, das ist für mich als Westdeutscher, der ganz unten links wohnt, super schwer einzuschätzen, weil ich, wenn ich mit Menschen aus dem Osten zu tun habe, sind es immer Freunde. Es sind Musikerinnen und Musiker, Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich eng zusammen bin, die natürlich genau das leben, wie wir leben. Und da gibt es keinen Unterschied, außer wir schwätzen alemannisch oder schwäbisch und die schwätzen halt sächsisch, nö. Also das ist halt der einzige, den ich so erstmal ausmache als reisender Mensch, der da Leute kennt. Ich war 8 Jahre alt, als sozusagen die Wiedervereinigung stattfand und habe das selbst im Schwarzwald als kleines Kind sehr als sehr was Bedeutendes wahrgenommen, aber natürlich nicht im Ansatz so bedeutend, wie ich es gerne erlebt hätte. Also ich wäre gerne erwachsen gewesen. Ich hätte gerne diese Tragkraft schon gespürt von dem Ereignis, weil es ja historisch so einmalig ist, ne? Weltweit ja wirklich seinesgleichen sucht, was da passiert ist. Aber wenn man sich umhört in den Medien, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da immer so richtig liege. Ich glaube, da gibt es viele Seiten, die ich gar nicht emotional begreife und sehe und deren Bedeutung mir gar nicht klar ist. Also es müssen, glaube ich, andere beantworten, ob das wirklich funktioniert hat. Viele sagen nein, aber das kann es auch nicht sein. Das kann nicht einfach nur ein Nein sein.
Die große Deutschland-Tour steht an. Wie gut kannst du so diesen Tour-Alltag auch leben, so von einem zum nächsten Ort, so mit der ganzen Truppe?
Also ich nehme mir ja raus, ich habe es ja vorher mal gesagt, dass ich alleine schon, um mich nicht anzustecken im Tourbus und so weiter, alleine reise. Mhm. Das gibt mir auch die Freiheit nach dem Konzert. Ich fahre ja gerne zu meiner Familie und scheue nicht 100, 200 Kilometer noch zu machen, auch mehr. Und gerade wenn ich dann weiß, ich habe jetzt die nächsten 3, 4 Tage frei, dann werde ich immer nach der nächsten Show kein Hotelzimmer brauchen. Dann fahre ich immer entweder nach Köln, wo ja auch ein Teil meiner Familie lebt, oder in Schwarzwald zurück. Mhm. Das heißt, ich kann das sehr gut für mich planen. Ich bin da sehr zuverlässig und fahre auch immer eine Stunde früher los, als ich müsste. Auch wenn alle Puffer schon eingerechnet sind, fahre ich doch noch eine Stunde früher los. Es kann immer Unvorhergesehenes passieren, das auf jeden Fall. Und dann freue ich mich aber auch auf die Tage, wo man wirklich mit der Band abends zusammenbleibt. Es wird auch so ein paar, einige Konzerte geben, wo wir wirklich in der Stadt dann bleiben und zusammen am nächsten Tag dann noch frühstücken können und so. Also man muss in dem Fall, also ich von Tag zu Tag planen und muss auch so ein Gefühl dafür kriegen, können die Kinder jetzt noch einen Tag auf mich verzichten oder sollte ich jetzt schon mal nach Hause gehen? Mhm. Also das ist so ein Jonglieren auch, Abtasten zu Hause, wie ist die Stimmung und so weiter. Und auch ein eigenes Abtasten. Manchmal kann es auch sein, es heißt, komm doch bitte nach Hause, Papa. Und ich muss dann sagen, Leute, ich spüre im Hals ein kleines Kratzen. Auf keinen Fall komme ich nach Hause. Ich muss jetzt einen Tag lang versuchen, ruhig zu sein und zu schlafen, damit ich die nächsten 5 Shows wieder hinkriege. Also man muss da jonglieren.
Du bist diesmal mit der SWR Big Band unterwegs, warst aber auch schon mit anderen Orchestern auf Tour.
Richtig, also die größte Tour, die wir gemacht haben, nicht von der Anzahl der Konzerte, sondern von der Anzahl der Menschen, die da mit sind, das war mit dem WDR Funkhausorchester. Das war eine Tour, da sind wir wirklich mit, glaube ich, 100 Leuten oder so als Reisetruppe unterwegs gewesen, weil allein das Orchester, glaube ich, schon 70, 80 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne hatte. Das ist dann auch nochmal ein echtes Privileg. Aber na klar, wir sind mit vielen Bands auf Tour und das wechselt sich auch immer ab, ne?
Mhm. Letztes Jahr gab es von dir die Biografie So viel mehr. Hm? Du hast vorhin irgendwie gesagt, das dritte Buch ist in Arbeit, fertig. Wie weit bist du?
Also ich bin schon auf jeden Fall, also ich sollte jetzt, wenn der Verlag zuhört, sagen, ich bin fertig, aber bin ich leider noch nicht. Es ist auch ein Kinderbuch wieder. Mein erstes Buch war ja ein Kinderbuch und das erste Buch ging ja darum, da gab es ja diese Geschichte, dass ich meinen Kindern gesagt habe, wenn wir uns wenig gesehen haben und ich sie abends ins Bett gebracht habe, hey komm, wir haben tagsüber nicht viel Zeit gehabt, aber wir haben die Nacht, in der wir uns verabreden können, und dann haben wir uns immer im Paradies der Träumer verabredet und haben unsere Welt geschaffen, und da geht es um Rituale und so weiter, und dann hieß das erste Buch, Komm mit ins Paradies der Träumer, das nächste, da kann ich den Titel noch nicht verraten, weil er noch nicht richtig feststeht. Mhm. Ich habe schon was im Kopf, aber da geht es um Trennung. Also es gibt ja auch bei meinem Leben eine Trennung mit der Mama, mit der ich die ersten 4 Kinder habe, die Nasu, mit der ich aber, das ist meine engste Freundin, mit der ich ganz viel zu tun habe. Wir sind ja ein ganz enger Patchwork-Haufen. Wir waren jetzt auch zusammen in Portugal 3 Wochen und verbringen viel Zeit miteinander. Mhm. Und ich habe in der Trennungsphase, wenn die Kinder nicht verstehen, wer man sich mag und warum trennt man sich dann, wenn man sich noch respektiert und mag, aber sie verstehen dann nicht, dass es andere Aspekte noch im Leben gibt, als dass man sich nur mögen muss. Man muss sich auch lieben und begehren. Und da gibt es ganz vieles, was dazu gehört. Vertrauen und so weiter. Ne? Und auch auf der gleichen, eine gleiche Idee haben vom Leben. Das ist ja auch sowas. Und da habe ich eine Geschichte den Kindern erzählt, weil ich als Gleichnis ist mir ein Beispiel eingefallen. Und das bringe ich als Kinderbuch raus. Da geht es grundsätzlich um getrennte Wege gehen. Also, dass das auch was Schönes sein kann und dass es auch manchmal nötig ist. Nicht nur, dass die Eltern getrennte Wege gehen, sondern dass man auch in dem, ja, wenn man im Kindergarten ganz toll mit dem, keine Ahnung, mit dem Sebastian befreundet war, dann kann es halt sein in der Grundschule oder dann nicht mehr. Und dass es da eine natürliche, dass es da so, ja, so, dass es alles anfühlt wie eine Reise und jeder hat irgendwann mal auch eine Idee, woanders hinzureisen.
Was ist denn eigentlich mit dem Maxmobil?
Ey, das ist gut, dass du das sagst. Du redest von dem LKW, den wir umbauen.
Genau.
Ich bin wieder voll im Thema drin. Okay. Wir hatten das jetzt jahrelang stillstehen lassen, weil auch durch die Trennung zum Beispiel, von der ich gerade gesprochen habe.
Wir haben damals drüber gesprochen, ich erinnere mich.
Ganz genau. Da ist das Thema jetzt, glaube ich, 6, 7 Jahre gar nicht angefasst worden. Und jetzt habe ich irgendwie den Rappel bekommen, weil diesen LKW gibt es ja noch. Der steht ja da und ist halt einfach nie fertig geworden. Und jetzt haben wir ganz aktiv angefangen, vor einem Monat wieder. Und jetzt soll er bis im besten Fall in den nächsten, im kommenden Jahr schon, soll er so weit sein, dass man mit dem auf jeden Fall mal losfahren kann. Ob er dann fertig ist, das ist jetzt was anderes, aber er soll auf jeden Fall so fertig sein, dass man drin schlafen, kochen kann, auf Toilette gehen kann und mit dem einfach schon unterwegs sein darf.
Also das selbst umgebaute Wohnmobil.
Ganz genau. Das ist ein großer allradgetriebener LKW. Das war als Kind, seitdem ich denken kann, ein ganz großer Wunsch von mir, mit so einem Offroad-LKW mal die Welt zu bereisen. Ob das dann zu einer Weltreise kommt oder nicht, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall mal vor, so eine Baltic-Runde zu machen. Estland, Litauen, Lettland da oben, das würde ich gerne sehen. Und aber auch den Balkan, den würde ich sehr, sehr gerne. Nordmazedonien und Moldawien und Albanien und so Sachen. Das würde mich sehr, sehr interessieren.
Wie viel Sport machst du, um auch so stundenlang auf der Bühne fit zu sein?
Das ist ja meine Ausrede, dass das mein Sport ist. Wenn mich Leute fragen, machst du Sport, dann sage ich immer, ja, so 2 Stunden am Tag, was natürlich Quatsch ist. Ich mache halt Musik. Es ist schon, man macht schon viel, aber das echte Sport machen, was die meisten darunter verstehen, wir haben jetzt ich habe sehr aktive Kinder, die das ganz arg verfolgt haben im Urlaub, die haben mich jeden Tag gezwungen, 30 Minuten Workout zu machen und jeden zweiten Tag mussten wir daran auch noch eine Joggingrunde hängen. Und das mag ich auch total gerne und ich hab's, ich könnte es viel besser in meinen Alltag integrieren, als ich es mache eigentlich.
Man sagt über dich, du bist eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Musiklandschaft, immer sehr authentisch, bodenständig und ein Multitalent. Kannst du alles unterschreiben?
Boah, erstmal bin ich voll, finde ich das richtig schön. Es ist gerade sehr runtergegangen, bis ins Herz runter.
Ja.
Danke dafür. Es ist die Frage, wer es gesagt hat, ob das meine Eltern waren oder andere Menschen. Mhm. Aber es, sag mal so, ich freue mich immer, wenn die Menschen, wenn die Menschen davon ausgehen, dass ich authentisch bin, dass ich so bin, wie ich bin. Ja. Das ist mir ganz wichtig, weil ich auch allen Künstlerinnen und Künstlern sage, dass Authentizität mit Abstand das wichtigste Gut ist. Also wir setzen immer eine Qualität voraus, habe ich vorher schon gesagt, das ist immer das Wichtigste. Aber authentisch sein und zu bleiben, was oft schwer genug ist, das ist das wichtigste Gut, weil das gilt in allen Bereichen. Ob du, egal wo du arbeitest, wenn du ein authentischer Mensch bist, dann mögen dich die Leute, weil sie dich einschätzen können, weil sie wissen, der ist so. Und das ist nicht gespielt, das ist einfach echt. Wenn er was Gutes sagt, meint das so, wenn er was zu kritisieren hat, meint das so. Und ich finde das wichtig.
Ich weiß, auch soziales Engagement ist dir sehr wichtig. Vor allem für Kinder engagierst du dich. Was ist dir da vielleicht momentan besonders wichtig? Worüber möchtest du da sprechen?
Es gibt 2 Sachen. Also erstens mal wird man, wenn man eine gewisse Reichweite hat, wirklich in der Woche mehrfach angeschrieben, ob man ein gewisses Projekt unterstützen kann. Und ich muss ganz oft absagen, einfach nur damit das auch glaubwürdig bleibt, weil man und auch die Zeit nicht dazu hätte. Und deswegen habe ich mich vor vielen Jahren dafür entschieden, immer wenn ich Dinge begleite, dann mache ich das viele Jahre lang, am besten für immer. Und so gibt es zwei ganz wichtige Projekte. Das ist einmal, bin ich Botschafter für den Deutschen Kinderverein, der in Essen ansetzt, der sich um die Kinder kümmert, beziehungsweise der Strukturen schaffen will, auch gerade in den Gesetzen, die einfach das Kinderrecht schützen, weil man glaubt es nicht, aber das Tierrecht ist im Grundgesetz verankert, das Recht der Kinder nicht, das Feld- oder das Familienrecht. Und da passieren ja die allermeisten schrecklichen Dinge mit den Kindern. Und weil die Familie so geschützt ist als Konstrukt, wird oft das Kind nicht geschützt. Also das ist, da gibt es ganz viele Dinge, an denen man nachjustieren muss. Und wir machen das schon so lange auf EU-Ebene, in Brüssel, auf Deutschland-Ebene, in den Kommunen und so weiter, dass ich mich wundere, wieso es nicht also die letzten vielen Bundesregierungen nicht geschafft haben, das Kinderrecht in das Grundgesetz zu nehmen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das ist der Deutsche Kinderverein. Und das machen wir immer auf der Tour auch. Der Rainer Rettinger, der Chef des Deutschen Kindervereins, der betritt immer, wenn wir auf Tour sind, mit meiner Band, bei der SWR Big Band wird es, glaube ich, nicht so sein, aber bei meiner Band betritt er immer einmal die Bühne für 2 Minuten, haut den Menschen heftige Zahlen ums Ohr und sagt dann, wir stehen draußen für Spenden, weil das alles auch spendenfinanziert ist. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Und ein sehr autobiografisches Thema ist ja die Alkoholsucht meiner Mutter und dass ich Kind einer suchtbelasteten Familie bin. In meinem Fall zum Glück nur die Mama und nicht der Papa. Der Papa war der Fels in der Brandung für alle immer. Aber ich bin seit ein paar Jahren jetzt auch der Schirmherr von NACOA. Das steht eben für Children of Addicts, kindersuchtbelastete Familien. Weil das eben auch ein ganz wichtiges Thema ist, das oft vergessen wird. Wir denken zwar an Menschen, die vielleicht die Suchtprobleme haben, wenn wir überhaupt was davon mitbekommen. Wir vergessen aber leider immer die ganz schutzlosen Individuen, die in diesen Familien leben und hinter verschlossenen Türen oft ganz schreckliche Szenen erleben müssen. Nicht geweckt werden zur Schule, kein Mittagessen haben, keine Aktivitäten der Eltern, betrunkene, unzurechnungsfähige Eltern, die vielleicht ja auch die Wohnung anstecken mit einer Zigarette nachts, wenn das Kind schläft. Also da sind ganz großes Gefährdungspotenzial und da ist auch unsere Aufgabe, ja, aus meiner Erfahrung raus, diese Kinder zu schützen und aufmerksam zu machen auf dieses Thema.
Der Sonntagsbrunch ist auch dazu da, mal ein bisschen über das zu sprechen, was vielleicht kommt. Vor der Tour ist nach der Tour. Was machst du? Als erstes ausruhen?
Also nach der Tour wird es gar nichts zum Ausruhen, weil wir dann tatsächlich mit großen Weihnachtsshows beschäftigt sind. Wir planen eine eigene Weihnachtsshow durchzusetzen. Da kann ich noch nicht zu viel sagen, weil sie noch nicht im Vorverkauf ist. Und am Ende weiß man dann nicht, dann kommt vielleicht noch eine Hürde, wo man es dann doch nicht schafft. Aber das ist eine Planung, die uns Zeit kostet. Wir arbeiten an Songs für Weihnachten. Ich möchte ein paar, das habe ich schon ganz, ganz lange nicht mehr gemacht, wirklich ganz gezielt Weihnachtslieder schreiben. Da sind wir gerade dran. Ich komme gerade aus dem Studio. Wir sind am nächsten Album dran. Also zu der Big Band Tour soll ein Live-Album mit der Big Band erscheinen. Ist ja gerade ein anderes Live-Album erschienen, aber das soll auch noch kommen. Das Kinderbuch soll kommen im Anfang des Jahres und dann natürlich auch ein neues Album, ein richtiges Studioalbum. Also man sieht's, ich könnte jetzt ewig weitermachen, weil auch das nächste Jahr ist geplant mit einer Tour, mit mehreren Touren, mit verschiedenen Besetzungen. Und das hört dann auch nie auf, aber man muss im Voraus planen. Liegt alleine schon daran, dass man Vorlaufzeiten braucht. Sowohl im Buchverlag braucht man mindestens viele, viele Monate Vorlauf, genauso wie wenn man Platten pressen will oder Locations für eine Tour bucht. Also das muss alles schon vorher im Kopf sein und angestoßen werden, sonst kriegt man es nicht hin.
Lieber Max, ich wünsche dir zunächst mal alles Gute und ganz viel Kraft für die Tour. Wir freuen uns auf dich.
Ich freue mich auch sehr.
Vielen Dank für diesen Sonntagsbrunch. Vielen Dank, Max Wurzke.
Danke dir und noch ein ganz schönes Restwochenende an alle.
Max Mutzke, wir haben gehört, auch Politik interessiert ihn sehr. Und diesen und zum Beispiel unseren Politik-Podcast bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.